Bergmomente bei Lowa. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.
Der Geschäftsführer einer Brauerei hat mal gesagt, wer heute nur immer das tut, was er gestern schon getan hat, der bleibt auch morgen, was er heute schon ist. Oder anders gesagt, das Spannende liegt in der Veränderung. Mein heutiger Gast, der hat bis 2020 recht erfolgreich Fußball gespielt, bis er dann seinen ersten Trail gelaufen ist. Dann hat er die Fußballschuhe an den Nagel gehängt und dafür die Trailrunning-Schuhe angezogen. Herzlich willkommen, Johannes Ostfalk.
Servus, hallo, hi.
Die dümmste Frage gibt es bei mir immer zuerst. Du hast in deiner Karriere als Fußballspieler, wenn ich richtig informiert bin, in 11 Jahren nur eine rote Karte bekommen. Wofür gab es die?
Da erwischt mich jetzt gleich mal auf dem falschen Fuß. Aber ich glaube, das war tatsächlich keine Unsportlichkeit in dem Sinne, dass ich irgendwo nachgemeckert habe oder eine Beleidigung abgegeben habe, sondern das war einfach ein klares, rüdes Foul. Und ist schwierig, dass man als Abwehrspieler in seiner ganzen fußballerischen Laufbahn gar keine rote Karte kriegt, glaube ich. Also das, ich denke, da bin ich mit einer roten Karte noch ganz gut aufgestellt.
Ja danach nie wieder. Also ich glaube, das ist die rote Karte ist über 10 Jahre her, also 11 Jahre, 12 Jahre und danach nie wieder eine. Ich habe mir gedacht, was hat das mit dir gemacht? Also war das so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss noch mehr aufpassen oder war es einfach nur Glück?
Ich glaube, das war Glück und vielleicht auch ein bisschen Händchen vom Trainer, weil der hat mich dann halt einfach ausgewechselt, wenn ich mit Gelb schon am Platz war und rot gefährdet war. Deswegen. Aber ja, ich konnte mich dann schon auch gut zurückhalten. Es ist ja auch nicht so gewesen, dass wir jetzt da sehr hochklassig gespielt haben. Ich war immer so zwischen zweiter Mannschaft, erster Mannschaft, immer mal wieder zweite gespielt, mal wieder erste Mannschaft gespielt. Und das sind natürlich Klassen, wo es jetzt auch nicht unbedingt notwendig ist, dass man dann mit rüden Fouls da irgendwo mit Rot vom Platz geht. Definitiv.
Wobei es natürlich in den unteren Ligen oft, sage ich mal, rabiater zugeht, als wenn 60.000 Leute zuschauen.
Das stimmt. Das habe ich auch oft genug an meine Knochen gemerkt. Das tut dann schon manchmal weh. Ja. Aber ich selber habe halt schon versucht, dass das nicht ausartet, weil jeder will am Sonntag nach dem Spiel schon irgendwo auch vielleicht noch sein Bierchen genießen auf der Terrasse oder halt einfach irgendwie noch laufen können. Und deswegen fand ich immer, das muss nicht sein, dass man sich dann am Sonntag in den 90 Minuten da so herrichtet.
Jetzt noch eine Frage zum Fußball und wenn wir schon beim Thema sind, also man sieht ja als Zuschauer nie, was auf dem Platz da gesprochen wird. Geht es da wirklich so rough zu, wie man sich das oft vorstellt oder sind das alles nur Märchen?
Also ich würde jetzt mal behaupten, teils werden da schon rüde Worte gewählt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in der Bundesliga oder in höheren Ligen ist, wobei man da bei den Übertragungen schon auch von den Lippen manchmal das ein oder andere Wort ablesen kann. Aber ja, in den unteren Klassen natürlich ist die Wortwahl sicherlich noch etwas rüder und da werden dann schon manchmal mit Begriffen um sich geworfen, wo man sagt, ist aber dann nach dem Spiel auch meistens wieder vergessen. Da gibt man sich die Hand und sagt, sorry, war nicht so gemeint und dann ist es auch wieder okay.
Bisschen wie in der Gastronomie, wenn man in der Küche arbeitet. Da schreibt man sich auch mal an und nach Feierabend sollte dann doch wieder alles okay sein, wenn alles passt. Den letzten Steckbrief, den ich von dir gefunden habe, der war vom letzten Fußballverein beziehungsweise von der Plattform im Internet und da steht Alter 33, Größe 1,77, Gewicht 75 Kilo. Ich vermute mal, das Alter stimmt. Größe habe ich jetzt auf der Lowa-Seite gesehen, 2 Zentimeter kürzer bist du eingegangen oder war das einfach ein Messfehler? Und Gewicht sind jetzt 10 Kilo weniger, oder? Also was ist so nach einem Sportartwechsel bei dir passiert?
Von der Größe kann ich jetzt mal sagen, vielleicht haben sie mich da damals mit Fußballschuhen gemessen. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich geschrumpft bin. Also die 1,75 müssten stimmen. Mhm. Und ja, das Gewicht, das ging dann schon runter mit dem Sportartwechsel einfach. Denke aber, dass das der Ausdauersport halt auch einfach so an sich hat. Und gerade wenn es in die Richtung Bergsport geht, man halt auch einfach auf meine Größe mit 75 Kilo sich deutlich schwerer tut als mit 65 Kilo, würde ich jetzt mal behaupten. Und beim Fußball war es halt einfach die Masse, die ich trotzdem als Abwehrspieler gebraucht hatte, wenn der Stürmer mit 1,90 kommt und du sollst das Tor verteidigen, dann wird es mit 65 Kilo schwierig.
Fußball ist aber eher Mannschaftssportart und Trailrunning, sage ich mal, kann man zwar mit mehreren Leuten machen, aber man trainiert ja dann doch hauptsächlich alleine. Also was hat sich da mental geändert beim Training?
Definitiv. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir vor, würde jetzt mal behaupten, 6 Jahren, 7 Jahren noch nicht vorstellen können, dass ich irgendwann mal Spaß dran finde, so lang laufen zu gehen und auch so lange alleine zu trainieren. Teilweise 4 bis 5 Stunden, die ich unterwegs bin. Und da war eigentlich eher immer das Laufen so das nötige Übel für die Kondition, die du halt fürs Fußball gebraucht hast. Das hat sich aber geändert. Ich glaube, das war ein schleichender Prozess. Nachdem ich diesen ersten Trail da gelaufen bin, bei dem mein Bruder sich leider verletzt abmelden musste und mich dann gefragt hat, ob ich das für ihn einspringe, da kam dann die Lust auf sowas. Und dann ging das irgendwie schleichend, weil der Spaß an dem Lauf im Gelände da war und dafür war halt auch Training nötig. Ja, und so wurden dann irgendwie die Läufe immer länger und es hat sich dann mental auch in die Richtung entwickelt, dass ich das inzwischen sehr, sehr genieße, so lange unterwegs zu sein. Auch alleine so lange unterwegs zu sein. Klar, es ist schön, wenn man jemanden hat, der mitläuft, aber da muss ich auch sagen, das wird halt immer schwieriger, gerade bei mir in der Ecke, dass jemand mit mir da irgendwie Samstag noch 4 bis 5 Stunden unterwegs ist. Genau.
Und man braucht ja auch immer Leute, die ungefähr gleich schnell sind. Gell? Das ist wahrscheinlich ziemlich schwierig auf dem Niveau.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, für so lange Samstagseinheiten, die man im lockeren Bereich läuft, wird es gehen auch, dass man sagt, jemand, der langsamer ist, läuft mit und man findet da irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Aber klar, die Unterschiede sollten halt jetzt nicht zu groß sein, sodass es dann für den einen irgendwie ein Spaziergang ist nur und für den anderen ist es dann möglicherweise im schlechtesten Fall die volle Belastung. Also das ist natürlich schon der Fall, dass man da sich halbwegs auf dem gleichen Niveau befinden sollte, ja.
Aber es war überhaupt nicht deine Entscheidung, mit dem Trailrunning anzufangen, oder? Also du hast ja gerade gesagt, irgendwie es lag eigentlich an deinem Bruder. Magst du die Geschichte nochmal kurz erzählen?
Ja, gerne. Es war im Prinzip so, dass mein Bruder sich da die Bänder, jetzt müsste ich lügen, die Außenbänder angerissen oder gerissen hatte. Und da ging es um einen Trailrun in Nesselwang im Allgäu, bei dem er gemeldet war. Und ja, da hat er mich halt recht kurzfristig gefragt, ob ich den für ihn laufen würde, weil das mit dem Ummelden, das geht ja immer recht gut. Naja, dann sind wir dann mit unserem Camper nach Nesselwang gefahren und ich bin da komplett ja, grün hinter den Ohren, ohne großes Equipment, sag ich mal, mit seinen Schuhen, mit seiner Ausrüstung, mit seinem Laufrucksack in diesen Trail gestartet, ohne auch trainiert zu haben. Ich war ja da noch fußballerisch aktiv, wenn auch vielleicht schon etwas weniger. So wurde ich quasi initial in dieses Thema Trailrunning reingeworfen oder reingeschubst, habe aber dann halt auch schon ziemlich, also ich sag mal so, die Entscheidung, dass ich es danach weitermache, die war dann schon bewusst. Nur ich weiß nicht, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn ich diesen Zünder nicht bekommen hätte von meinem Bruder oder wenn dieser Zufall halt nicht aufgetreten wäre, dass ich den Trail für ihn lauf, ja.
Aber was ist an dem Tag bei dir passiert? Also du bist da hingefahren und hast du wahrscheinlich gedacht, mach ich mal ein bisschen so eine Gaudi-Veranstaltung mit und schau mal, wie schnell ich bin. Aber scheinbar hat es ja bei dir im Kopf was ausgelöst.
Ja, für mich war das dann auf einmal was ganz anderes, als auf der Straße zu laufen. Also ich kannte halt das Laufen eigentlich immer nur in der Vorbereitung vom Fußball. Ja, da sind wir Straße gelaufen oder mal einen Forstweg und dann mal ja, eine Stunde. Vielleicht anderthalb. Naja, da ist man dann halt mal 2-3 Stunden nur im Gelände auf Trails im Wald unterwegs. Also wirklich jetzt halt nicht auch Forstwege, sondern wirklich mal wurzelige Trails, technische Trails teilweise auch im Allgäu gewesen. Da habe ich ja gemerkt, das macht ja mindestens doppelt so viel Spaß, wie auf der Straße da irgendwie stumpf zu laufen. Und da ist bei mir im Kopf das irgendwie passiert, wo ich mir gedacht habe, naja, es hat sich jetzt gut angefühlt. Ich war nicht langsam. Ich probiere es jetzt einfach einmal aus, dass ich mich da weiterhin schnell einfach in der Natur bewege. Und so war die Entscheidung 1-2 Tage nach dem Event eigentlich schon klar, dass ich das jetzt einfach mal ausprobiere.
Wie geht denn der Bruder mittlerweile damit um, dass du schneller bist als er?
Das, wenn er hört. also ich würde mal so sagen, schneller werde ich sicherlich noch nicht sein, beziehungsweise muss man es immer ein bisschen in Relation sehen. Wir hatten es jetzt nach dem Ultra Trail Fränkische Schweiz wieder drüber. Er ist ja bei den 33 Kilometern Speedtrail gestartet und er kommt halt eigentlich er kommt ja aus dem Skibergsteigen und er kommt aus den Vertical Races, also den kurzen, intensiven Dingern bergan, ja, wo man im Prinzip das Eisen auf der Zunge schmeckt, vor lauter Anstrengung. Ja, bei mir hat sich's halt relativ schnell in die Richtung längere Läufe entwickelt und dann aber halt nicht in dieser Intensität. Klar trainiere ich auch intensiv zwischendurch, aber so vergleichbar sind eigentlich unsere Trainings gar nicht und auch unser aktueller Fitnesszustand ist, glaube ich, auch nicht so richtig vergleichbar. Also wenn ich jetzt mit Markus bei einem 10-Kilometer-Rennen am Start stehen würde, bin ich mir sicher, dass er mich da aus der Hüfte raus halt nochmal stehen lässt. Dafür weiß ich aber, dass ich ab 25, 30 Kilometer halt dann die Ausdauer habe und mittlerweile, glaube ich, auch schon ein gewisses Pensum an Erfahrung, dass ich halt dann 40, 50, 60 Kilometer laufen kann auf der Intensität. Da tut er sich halt wieder schwer. Und deswegen, glaube ich, kommt er ganz gut damit klar, dass ich das jetzt aktuell auch einfach auch intensiver und mit mehr Umfang betreiben kann, weil er halt einfach jetzt auch mit seiner landwirtschaftlichen Ausbildung sehr eingespannt ist und da gar nicht die Zeit hat. Und da kommt es ihm zugute, dass es eigentlich auch ausreicht, seine intensiven Sachen so kürzer zu trainieren, weil er die Umfänge gar nicht hinkriegen würde und das auch gar nicht will. Also ich glaube, auch sein Plan dieses Jahr ist alles die kürzeren Distanzen zu laufen und da dann lieber auf Druck. Deswegen glaube ich, wird es da nie eine Diskussion geben. Wir haben da auch noch nie, also über, ob einer schneller ist, da haben wir noch nie drüber gesprochen zusammen, ehrlich gesagt.
Okay, also ihr seid beide schnell und freut euch beide drüber, das ist das schön. Du hast ja den Ultra Trail am Wochenende angesprochen, Ultra Trail Fränkische Schweiz. Du bist selber nicht mitgelaufen, aber warst Mitorganisator. Wie war es denn?
Also ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden, aber dieser Samstag, an dem der UTFS war, da war im Prinzip alles dabei. Also es ging los am Freitag beim Aufbauen, da hat es durchgängig geregnet. Es war mega kalt, wir waren durchgefroren ohne Ende abends. Und es ging eigentlich am Samstag auch so weiter. Also der Tag hat um 5:30 mit Regen gestartet. Als die Starter beim Ultratrail losgelaufen sind, war es mal kurz trocken. Aber dann hat es relativ zeitig auch schon angefangen, mal kurz zu hageln. Dann kam die Sonne, dann hat es geschneit, dann war es sehr windig, dann hat es wieder geregnet, dann war wieder mal die Sonne draußen. Also es war eigentlich ein komplettes Wechselspiel. Und wir hatten da echt alles dabei und von den Temperaturen war es so, ja, irgendwo 2-3 Grad, was wir hatten. Von daher würde ich jetzt mal behaupten, es wäre angenehmer gewesen, wenn gerade für uns aus Veranstaltersicht und auch für den Gastrobetrieb dort am Marktplatz, wenn es etwas wärmer gewesen wäre. Aber ja, die Läufer fanden es, glaube ich, ganz gut, weil es einfach auch nicht so warm war wie im Vorjahr. Da war es wirklich schon sehr, sehr heiß, 2023 im April. Und deswegen von den Temperaturen her hat es gepasst. Diese Wetterwechsel wären halt nicht unbedingt nötig gewesen.
Aber wenn man das aus Veranstaltersicht positiv sehen möchte, ihr habt jetzt wenigstens ganz tolle Fotos wahrscheinlich. Also Fotos mit allen vier Jahreszeiten an einem Tag geschossen fürs nächste Jahr.
Ja, das ist richtig. Also da sind echt Fotos dabei. Da liegt so eine leichte Schneeschicht am Boden. Es gibt Fotos im Regen, wo die Leute mit Kapuze, mit Cap laufen und man richtig sieht, wie die durchnässt sind. Dann gibt es aber tatsächlich auch Fotos, wo die Leute lachen, grinsen in die Sonne. Also Wahnsinn an dem Tag. Also wirklich April aus dem Lehrbuch.
Wie oft hast du das schon gemacht? Also warst du zum ersten Mal mit Veranstalter?
Ja, also dieses Jahr das erste Mal. Mich hat der Hannes, der ja auch schon hier, im Podcast war hier, hat mich Mitte, Ende letzten Jahres, nachdem wir da auch über das Jahr 2023 schon ein paar Mal gesprochen hatten, hat er mich gefragt, ob ich den Bock hätte, dass ich da als Veranstalter mit dabei bin im Kernteam. Ich habe ihm das auch schon ein paar Mal so durch die Blume vorher gesagt, dass ich da schon bereit wäre, wenn die noch Unterstützung brauchen. Und dann hat sich das so ergeben, dann war ich im Herbst im ersten Meeting dabei und ja, dann hat mein erstes Jahr quasi 2023, sage ich mal, gestartet in die Vorbereitung für 2024 vom Ultra Trail Fränkische Schweiz, genau. Und dann war das dieses Jahr mein erstes Jahr mal nicht aus der Race-Sicht, sondern aus der Veranstalterperspektive.
Aber wie war denn dein erstes Mal? Also ein erstes Mal ist ja immer besonders, weil so wird es ja eigentlich nie wieder. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen in die letzten Wochen und Monate? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man da noch grün hinter den Ohren ist, also ich meine, du kennst dich natürlich mit der Sportart aus, aber wenn du da grün hinter den Ohren bist und das zum ersten Mal machst, dann ist man natürlich noch angespannter, dann ist man nervös, oder? Vor so einem Event und jetzt, wo es vorbei ist, fällt wahrscheinlich alles ab. Wie war die ganze Reise für dich?
Ja, tatsächlich, grün hinter den Ohren trifft es ganz gut. Also ja, natürlich weiß man am Anfang jetzt mal noch nicht ganz genau, wie es abläuft. Der Rest vom Team kennt sich natürlich aus von 3 Jahren Erfahrung, beziehungsweise 2 Jahren Erfahrung. Und die haben das im Kopf und ich musste mich da erstmal ein bisschen so einfinden. Klar war ich das Jahr davor am Start gestanden, aber da bekommst du das ja gar nicht so mit, was da orgatechnisch abläuft. Und so musste ich mich natürlich da erstmal einarbeiten. Das hat hauptsächlich stattgefunden im Herbst, Winter. wir hatten da viele, viele Meetings, hauptsächlich online. Und da wurde ich dann schon an die Hand genommen und wurde da abgeholt, was denn alles zu tun ist. Mir wurden dann auch so meine Aufgabenbereiche zugewiesen, wo ich mich drum kümmern darf. Und ja, so hat sich das dann aber auch relativ schnell ergeben, dass ich da so meinen Flow gefunden habe in die Orga. Ich würde jetzt mal behaupten, so im Februar hatte ich dann schon einen sehr, sehr guten Überblick, was alles zu machen ist und grundsätzlich vom Event. Aber klar war es jetzt nochmal was anderes, dann direkt vor Ort als Veranstalter zu sein und das aus der Perspektive zu sehen. Also zum einen schaut man mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Starter und die Zieleinläufer, wenn man weiß, man hat den auch selber schon gelaufen, man weiß, wie man sich da fühlt und es juckt schon in den Beinen. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach schön zu sehen, wenn dann alles läuft, wie es geplant ist in der Organisation, in der Veranstaltung selber. Und wenn die Leute zufrieden sind und gerade auch was da zurückkommt von den Leuten, von den Startern, von den Teilnehmern, von den Besuchern, dann ist es schon ein mega gutes Gefühl gewesen, da auch mal als Veranstalter das aus der Veranstaltersicht zu haben, das ganze Jahr.
Und wenn wir jetzt mal aus der Veranstaltersicht rausgehen und den Privatmenschen Johannes Ostfalk anschauen, bist du eher ein Mensch, der gerne neue Dinge ausprobiert, also der das auch sehr gerne mag, so dieses ins kalte Wasser geschmissen werden, neue Sachen ausprobieren?
Ja, das kann ich mit Ja beantworten. Ich probiere sehr, sehr gern neue Sachen aus. Oftmals auch vielleicht ein bisschen ungestüm, ohne groß abzuschätzen, was da vielleicht die Folgen sind. Aber ja, grundsätzlich bin ich halt auch der Meinung, wenn man nichts Neues ausprobiert, dann weiß nicht, dann stagniert man irgendwann. Das ist, man kann es vielleicht mit so einem Hamsterrad vergleichen. Das kann man auch ganz gut darauf beziehen, dass ich jetzt sicherlich, wenn ich jetzt nicht mit dem Trailrunning angefangen hätte, nach wie vor irgendwie Fußball spielen würde. Das hätte auch Spaß gemacht, aber ich könnte mir halt nicht vorstellen, irgendwie jetzt bis 30, 40 jeden Sonntag irgendwie immer das Gleiche zu machen. Und da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, wenn man dann die Sportart mal wechselt. Das hat mir so viel gegeben, so viel gebracht und hat mir da auch irgendwie ein bisschen so eine neue Welt eröffnet. Deswegen bin ich grundsätzlich schon einer, der da gern neue Sachen ausprobiert. Und ich würde jetzt mal sagen, gerne ins kalte Wasser geworfen werde ich nicht. Aber ich weiß, wie man schwimmt. Somit komme ich da eigentlich schon ganz gut klar. Und ich glaube, es gibt im Leben halt auch immer wieder die Situation, dass man mal ins kalte Wasser geworfen wird, ob man will oder nicht. Und man muss dann halt damit klarkommen. Und da kann einem sowas schon helfen, dass man halt auch einfach offen dafür ist und sagt, okay, ich probiere das jetzt einfach. Mal schauen, was rauskommt. Weil wenn man es nicht probiert, dann weiß man es halt auch nicht am Ende.
Gibt es denn irgendwas oder was war denn das Letzte, was du ausprobiert hast, was du vielleicht den Leuten, die jetzt zuhören, mit auf den Weg geben kannst? Wo du sagst, ja, das habe ich ausprobiert, das ist übrigens ganz cool, kennen die meisten nicht, ist ganz schön oder viel schöner, als man sich's vorstellt.
Also da müsste ich sagen, ich war lang kein Fan davon, Rad zu fahren, Rennrad zu fahren. Das ist inzwischen was ich halt gerne mal einbaue, als ja, Entlastung, aktive Entlastung, damit ich halt nicht nur die Laufbelastung habe. Und da würde ich sagen, das wäre sowas. Ja, aber es ist natürlich nichts, was andere Leute nicht kennen, sondern das machen ja sehr, sehr viele. Aber das ist für mich was, wo ich sage, ja, wer jetzt noch denkt, das ist nichts für ihn, probiert es mal aus, ist ganz gut.
Wichtig beim Rennradfahren finde ich nur, man muss eigentlich immer doppelt vorausschauen fahren, oder? Also zumindest in der Stadt, bis man da mal draußen ist und fährt. Ich bin in so viele Situationen gekommen, irgendwie, dass mich irgendjemand fast von der Ausfahrt aus mit dem Auto runtergefahren hat. Oder also du musst echt für alle anderen eigentlich immer mitdenken beim Rennradfahren. So habe ich das Gefühl.
Ja, es bleibt einfach nicht aus, dass man mitdenkt, weil man weiß, wenn man nicht mitdenkt, dann tut es selber weh irgendwie, wenn man da irgendwie vom Rad geholt wird oder, wie du jetzt sagst, in der Stadt irgendwie da was übersieht. Aber ich muss sagen, da habe ich das Glück, dass ich halt aus einem kleinen 300-Einwohner-Dorf komme und da ist der Verkehr jetzt nicht so extrem und ich habe da relativ schnell auch meine Routen dann gefunden, wo ich halt irgendwo über Landstraßen fahre, wo die nicht viel befahren sind und wo halt an der Kreuzung auch einfach mal eine halbe Stunde keiner kommt. Da muss man dann jetzt nicht ganz so aufpassen. Aber ja, grundsätzlich muss man mehr aufpassen als beim Laufen auf jeden Fall. Man ist ja auch schneller unterwegs. Und ich glaube auch, das tut deutlich mehr weh, wenn man da irgendwie mit der Geschwindigkeit auf der Straße zum Sturz kommt. Deswegen ja, hast du schon recht.
Wir waren ja gerade bei den ersten Malen. Vielleicht gibt es ja Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, Trailrunning, ah, interessiert mich. Ich habe auf deinem Instagram-Account ein Video gesehen, auf dem du oder in dem du Tipps für Einsteiger gibst. Was wären denn so Einsteiger-Tipps zum Thema Trailrunning?
Ja, genau, das war ein Reel mit Lowa, das wir da gemacht haben. Ja, was wären Tipps zum Einsteigen? Also ich habe, es wird man ja öfters mal gefragt, grundsätzlich sage ich immer, einfach mal loslaufen. Also jetzt auch nicht vorher so viel Gedanken drüber machen, was habe ich an Equipment, was brauche ich denn? Für die ersten Läufe im Gelände braucht man erstmal relativ wenig, weil die werden nicht so lang sein. Man wird relativ schnell merken, dass es eine andere Belastung ist, dass man hinterher auch einen anderen Muskelkater hat. Und da würde ich zu Anfang einfach sagen, gute Schuhe, die passen mit einem Profil, das jetzt nicht extrem abgelaufen ist. Und dann sich einfach einen schönen Waldweg, einen Trail suchen. Es darf auch am Anfang ein Forstweg sein und dann einfach mal loslaufen und mal schauen, wie einem das überhaupt bekommt, wie man sich im Gelände fühlt. Genau, und dann kann man danach sagen, okay, macht mir Spaß, ich probiere das jetzt mal aus und dann kann man sich vielleicht mal mit so einem ersten Satz Equipment eindecken, aber da würde ich es einfach auch nicht übertreiben, also Laufkleidung wie beim normalen Laufen auch und der Rest ergibt sich dann von selbst, wenn die Distanzen länger werden.
Also was mich interessieren würde, ist das Thema Sonnenschutz. Du bist ja auch Skitourengeher. Wie machst du das, wenn du lange draußen unterwegs bist, die Sonne scheint oder runterbrettert und man soll sich ja dann doch immer wieder mal einschmieren. Gibt es da Sonnencremes, die man einmal drauf hat und die den ganzen Tag halten oder funktioniert das gar nicht? Wie machst du das?
Also ich mache es eigentlich so, dass ich mich, wenn ich weiß, dass ich jetzt länger unterwegs bin und dass die Sonne den ganzen Tag scheint, dann creme ich mich einmal ein, aber schon relativ zeitig, bevor ich loslaufe, weil ich die Erfahrung habe, dass wenn man das zu kurzfristig vorher macht, dass das dann mit dem Schweiß auch in die Augen läuft und da bin ich recht anfällig, dass das dann brennt oder dass ich dann nichts mehr sehe. Deswegen relativ zeitig vorher, ich nehme mir dann aber meistens auch nichts mehr mit, liegt aber auch dran, weil ich, glaube ich, ein recht dunkler Hauttyp bin und da keine Probleme damit habe. Also auch bei kurzen Einheiten, da trage ich wenig auf, gar nichts auf. Nur wenn ich wirklich länger unterwegs bin, dann macht es schon Sinn, gerade so Skitouren im Winter mit dem Schnee als Reflektor, da hat man schnell mal einen Sonnenbrand. Aber für jemanden, der da jetzt empfindlich ist, würde ich empfehlen, dass man sich halt so, da gibt es so kleine Tuben, dass man sich da sowas vielleicht einsteckt und einfach die Stellen, die frei sind, wie jetzt die Arme und oder der Nacken oder das Gesicht, dass man halt einfach nochmal nachcremt. Das muss aber jeder selber wissen. Also wie gesagt, ich bin kein Fan, im Gesicht immer nachzucremen, weil es einfach in die Augen läuft.
Okay, ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig anzuhalten bei so einem Wettbewerb oder bei so einem Wettkampf wie dem Ultra Trail, dass man da jetzt große Cremepausen macht. Wie ist das allgemein, wenn man jetzt mal andere Päuschen machen muss, also mal kurz muss, oder muss man da nicht, weil man das eh alles ausschwitzt?
Aber das ist ganz verschieden und es kommt auch immer ganz aufs Rennen an. Manchmal, wenn man sagt, das ist jetzt irgendwie so mal was ganz was Lockeres, ich will mal meine Form testen, dann macht man schon mal auch eine Pause. Sei es jetzt zum vielleicht mal eincremen oder mal an der Versorgungsstation oder wenn man mal für 2-3 Minuten austreten muss. Wenn es jetzt da aber wirklich, ich glaube, das kann ich vielleicht für viele kann ich da auch sprechen, das weiß ich aber natürlich jetzt auch nicht. Wenn es jetzt da ums Podest geht oder wenn man da wirklich ambitioniert vorne dabei ist und da kann ich sagen, man schwitzt nicht alles aus, ja, dann entweder man nimmt sich die 1-2 Minuten wirklich und beeilt sich aber oder tatsächlich, je nach Wetter, muss man es dann halt einfach vielleicht laufen lassen. Aber das ist, würde ich jetzt mal behaupten, jedem selbst überlassen. Und ja.
Machen ja die Tour de France Radprofis auch gerne. Da gibt es ja auch interessante, witzige Aufnahmen auf YouTube oder so, kann man sich mal anschauen. Das ist halt dann doch Profisport. Also es geht halt dann tatsächlich ja ums Treppchen, oder? Also
ja, es ist das immer, wie gesagt, so eine Frage. Ich glaube, das muss man dann selber abschätzen können, ob einen dann die 2-3 Minuten Pinkelpause, ja. ob einem die das dann kosten. Man weiß ja auch ungefähr, was man noch für einen Abstand hat und man weiß ja auch, ob es jetzt dann der Platz vielleicht dann unbedingt rausreißt, der eine, ob man das überhaupt will. Also das sind alles so Sachen, aber ja, ich glaube gerade im Profisport, wo wir ja hier jetzt, sage ich mal, noch nicht drüber sprechen, da ist es natürlich klar, also jetzt Tour de France, da lassen die das natürlich laufen und da ist es natürlich auch ein bisschen einfacher am Rad, muss ich sagen. Also ich finde es unterm Laufen da deutlich, deutlich schwieriger, das irgendwie zu managen.
Gut, haben wir abgehakt das Thema, Thema Rehabilitation. Du hast vorher schon gesagt, du gehst gern Fahrrad fahren danach, so als Ausgleich. Ich habe vorher die Größe auch angesprochen, diese 2 Zentimeter. lag anscheinend an den Fußballschuhen. Aber muss man sich schon auch dehnen, weil ich kann mir vorstellen, dass sich die Muskeln dann auch verkürzen mit der Zeit, wenn man da nicht genug Nacharbeit betreibt, oder?
Ja, du sprichst da auch was an, was ich wirklich die ersten 2 Jahre vernachlässigt habe und das dann auch aber relativ schnell gemerkt habe. Also das Dehnen, auch so gerade dieses Thema Mobilität, unterstützendes Krafttraining, das kann man auch immer alles ein bisschen kombinieren. Massagen, Blackroll, solche Sachen. Es ist sehr, sehr wichtig. Es gibt sicherlich Sportler, die da keine Probleme haben oder lang keine Probleme haben damit, aber ich habe festgestellt, mir tut es extrem gut und ich beuge da schon Verletzungen vor und merke auch durch Mobility, durch Krafttraining schon Verbesserung des Laufstils und einfach auch schnellere Regeneration, wenn man sich jetzt dann nach einem Event oder nach einem anstrengenden Training schön dehnt oder mal auf die Blackroll geht. Das beschleunigt den Prozess zusätzlich zum guten Schlaf dann auch und zur guten Ernährung schon. Und deswegen habe ich da mittlerweile echt so meine Regel gefunden, dass ich das dann 3-4 Mal pro Woche mache in verschiedenen Formen. Weil die Zeit, die hat man eigentlich immer, dass man mal abends vorm Fernseher irgendwie die Matte hinlegt und 20, 25 Minuten da so eine Einheit mit einbaut, zur Entspannung auch und das auch als Entspannung sieht und das bringt schon viel, ja.
Das ist lustig, dass du den Fernseher angesprochen hast, weil das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ich habe auf einem weiteren Foto von dir gesehen, wie du Übungen vor deinem Fernseher machst. Du schaust ja nicht rein, aber ich meine, das gehört ja wahrscheinlich auch zur Entspannung dazu, zum Wiederaufbau bzw. zum Abschalten, ein Leben neben dem Sport, oder? Also ich habe dein Flatscreen gesehen im Wohnzimmer. Was schaust du gerne im Fernseher?
Oh, da muss ich dir ehrlich sagen, ich schaue ganz, ganz wenig Fernsehen. Wenn er läuft, dann zum Beispiel beim Dehnen oder wenn ich da irgendwie ein bisschen so Übungen mache. Oder wenn ich am Sofa sitze und dann daddel ich aber meistens parallel am Handy rum. Das heißt, der läuft eigentlich immer so zur Nebenbespaßung und ich schaue grundsätzlich gerne so die alten Filme auf Kabel 1, wenn was kommt. Das läuft bei mir ganz gern. Bud Spencer, solche Sachen. Rocky, Rambo. Aber ansonsten echt sehr, sehr wenig. Jetzt gerade im Sommer, da läuft die Kiste eigentlich fast gar nicht. Da fehlt mir sogar, die Zeit einfach auch, dass ich sage, abends, ich kann mich da jetzt mal eine halbe Stunde, Stunde am Fernsehen entspannen. Dann nutze ich die Zeit gerne immer einfach anders auch. Und bin viel draußen, deswegen läuft das Ding eigentlich selten.
Und bist du jemand, der beim Laufen Kopfhörer drin hat und Podcasts hört? Oder Mucke, also so Motivationsmusik?
Teils, teils. Das ist witzig, weil da hatte ich jetzt am Wochenende auch ein Gespräch mit einem Kumpel drüber, weil er mich gefragt hat, wie kann man denn am Samstag über 4 Stunden ohne Kopfhörer, ohne Musik laufen gehen? Das geht auch gar nicht. Und habe ich gesagt, doch, das geht. Und ich hatte letzten Samstag tatsächlich über den Long Run gar keine Musik drin. Genieß dann da auch einfach mal die Ruhe und die Stille. Es gibt aber auch Tage, wo ich mir schon in der Früh denke, heute, glaube ich, brauchst du mal einen Podcast im Ohr. Und dann ist es bei so langen Dingen meistens wirklich ein Podcast und jetzt nicht irgendwie eine motivierende Musik. Wenn dann mal irgendwie wieder von einer Band, die ich mag, ein neues Album erscheint, dann lade ich mir das auf die Uhr und dann höre ich das halt an. Aber ja, meistens bei den langen Dingen sind es irgendwelche Podcasts, die möglichst lang gehen. Ja, da hat man dann auch einmal die Zeit, so einen Podcast in Ruhe über 2-3 Stunden anzuhören, was man ja so selten hat, muss ich ehrlich sagen.
Wir haben das schon mal besprochen hier im Podcast. Ich habe mir gesagt, Leute, die einen Ultra-Trail laufen oder einen Marathon oder auf einen Triathlon trainieren, die müssen sich selber sehr gerne mögen, weil sie sehr viel Zeit mit sich selbst verbringen beim Training. Wenn du jetzt 4 Stunden laufen gehst und keine Musik im Ohr hast, kein Podcast, was geht einem da so durch den Kopf?
Teilweise gar nichts. Also teilweise denke ich wirklich an nichts. Und das ist auch das Schöne, dass ich das so dran schätze. Also du musst mit dir selber irgendwie im Reinen sein. Dann geht es aber auch relativ schnell, dass du dann in einen Zustand kommst, wo du wirklich an nichts mehr denkst. Zumindest an nichts, was jetzt Arbeit, Termine, Verpflichtungen betrifft, sondern vielleicht einfach irgendwelche Sachen, wo du unterm Tag vielleicht gar nicht dazukommst, dran zu denken. Was vielleicht auch ein bisschen Träumereien, Spinnereien sind teilweise. Solche Sachen, man kommt dann teilweise auch in kreative Phasen, wo man sagt, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, das probiere ich jetzt mal aus. Also grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, wenig denkt man da, sehr wenig, also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Athleten ist, aber bei mir ist da wirklich dann der Kopf oft einfach frei. Man ist ja auch dann schon beschäftigt, sich auf den Trail zu konzentrieren, gerade wenn man jetzt irgendwie ein bisschen technischere Sachen läuft Und das ist auch gut, weil es tut weh, wenn man da hinfällt. Und von daher, glaube ich, ist das auch so ein Mittel, in den Kopf freizukriegen, weil man da einfach nur an den Trail, nur an den Weg vor sich denkt und an irgendwie gerade mittendrin da ist, wo man gerade läuft. Also einfach wirklich draußen in der Natur am Trail. Also
ja, es sind die Zeiten, bei denen man kein Handy oder sowas dabei hat. Gell? Mir ist das letztens aufgefallen, dass ich immer die besten Ideen beim Duschen habe. Weil da stehst du halt einfach tatsächlich nackt in der Dusche und ja, musst dich mit nichts beschäftigen, wirst nicht abgelenkt und ich glaube, da haben wir dann einfach tolle Einfälle. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass bei 4 Stunden Laufen auch das ein oder andere Kreative oder Interessante ins Hirn kommt.
Ja, definitiv. Ich kenne das beim Duschen auch. Das wäre, wo ich mir oft denke, wenn mir das unterm Tag mal einfallen wird, sowas. Aber das ist wirklich so, wenn du dann mit dem Kopf abschaltest, dann kommen oft die Ideen und dann wird man da oft kreativ. Da ist dann immer nur die Hoffnung, dass man das dann nach den 4 Stunden nicht vergessen hat. Oder dass man dann auch dran denkt abends, dass man sich das vielleicht irgendwie auf einen kleinen Zettel aufschreibt, damit es dann auch umgesetzt werden kann vielleicht.
Jetzt der Podcast heißt Bergmomente. Du bist ja auch ein Skitourengeher, du gehst ja auch so in die Berge. Was sind denn so Bergmomente, die bei dir hängen geblieben sind?
Es sind, glaube ich, viele. Aber ich würde mich jetzt schwer tun, die alle aufzuzählen. Tatsächlich sind es hauptsächlich die Sommermomente, weil ich einfach trotzdem mehr der Sommersportler bin am Berg. Ein Ereignis oder ein Moment ist mir besonders hängen geblieben. Das war letztes Jahr beim Matriza Trail in der Schweiz, als ich da am Retschenhorn, heißt es, glaube ich, angekommen bin oben. Da ging der Trail eben drüber, der T55. Und diese Aussicht, dieses felsige Gelände, dieses einzigartige Gelände in der Schweiz da vor mir hatte und aber auch noch körperlich in einem Zustand war, das auch noch genießen zu können, das war für mich schon mega geil und das war einer der Momente, die wirklich für mein Alter sehr kurzen Trailrunning-Phase hängen geblieben sind oder hängen geblieben ist, so dass ich den dann am nächsten Tag auch gleich trotz leicht müder Beine gleich nochmal gemacht habe. Also das ist sowas, es ist wirklich hängen geblieben, aber grundsätzlich ist es für mich einfach immer der Gipfel oder der höchste Punkt, sei es jetzt beim Training oder bei einem Rennen. Und einfach das Wissen und das zu schätzen, dass ich in einem Fitnesszustand bin, das dann auch noch genießen zu können und dann da oben nicht komplett am Ende bin und froh bin oder ja irgendwie Angst habe, da noch runterzukommen, sondern einfach zu sagen, ja, jetzt kann ich das auch noch genießen da oben.
Aber ist das dann auch die Angst beziehungsweise dein größter Traum, dass du im hohen Alter auch noch lange diesen Sport ausüben kannst? Weil irgendwann ist ja wahrscheinlich mal zu Ende mit den Gelenken und mit den Knien und ja.
Also ich glaube und ich bin da sehr optimistisch, dass man das relativ lang machen kann, wenn sicherlich vielleicht auch mit geringerer Intensität dann. Oder aber einfach sagt, okay, man geht in eine andere Bergsportart über und einfach Hiken oder was ja Trailrunning auch schon oft ist, wenn es steil wird. Oder eben Skitouren, was deutlich schonender für die Gelenke ist, weil man halt einfach diese Downhill-Belastung nicht hat. Aber ich glaube schon, dass man in dem Sport relativ lang recht intensiv alpin unterwegs sein kann und das auch genießen kann. Und ich das ist übrigens auch ein Grund gewesen, wieso ich sehr überzeugt war, das Fußballspielen aufzuhören, weil da doch die Gelenke und die Sehnen, die Bänder deutlich mehr geschunden werden, weil es einfach eine Kontaktsportart ist. Ich glaube, die Anzahl der Kreuzbandrisse ist im Bereich Fußball oder vielleicht auch Handball sowas noch deutlich höher als im Trailrunning-Bereich. Deswegen bin ich der Meinung, man kann das dann schon sehr lange machen und mein Ziel ist halt einfach, das wirklich ja schon ins hohe Alter zu machen, solange es halt einfach geht. Und deswegen kann ich auch wieder ein bisschen zurückspiegeln. Schaue ich halt schon jetzt drauf, dass ich auch viel nebenbei für den Körper mache. Also heißt, denen Blackroll Stabi, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass man das halt einfach möglichst lang genießen kann, das Ganze.
Johannes, möchtest du den Leuten zum Abschluss noch was mit auf den Weg geben?
Ich würde sagen, geht's raus, zieht's mal die Laufschuhe an, probiert es mal. Ich merke momentan, dass viele Leute da Interesse haben. Jetzt bei uns auch im Verein schon ein paar Leute akquirieren können, die da jetzt beim UTFS unterstützt haben und da auch jetzt schon interessiert sind und auch immer wieder fragen und sagen, ja, wie macht man das eigentlich und wie kann man da eigentlich so lange laufen? Probiert es einfach mal aus, zieht die Laufschuhe an und geht mal nicht auf der Straße laufen, sondern geht mal in den Wald, geht mal bei euch auf den nächsten Forstweg, Waldweg, Trail. Schaut mal, ob es euch gefällt und versucht es da euch einfach auch einmal drauf einzulassen vielleicht. Vielleicht macht es euch ja Spaß. Das würde ich gerne den Leuten mit auf den Weg geben, weil ich einfach der Meinung bin, dass diese Sportart das schnelle Bewegen im Gelände einfach eine der natürlichsten Sachen ist, die es gibt und der Mensch fürs Laufen gemacht ist. Deswegen kann ich das jedem nur ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Wenn es am Ende dann wandern wird, ist es ja auch schön. Hauptsache mit möglichst wenig und unkompliziert in der Natur unterwegs zu sein. Das ist so das, was ich jedem mal empfehlen würde.
Also unterm Strich geht's raus.
Geht's raus und ja, habt Spaß.
Vom Fußballspieler zum Trailrunner. Und ich glaube nicht, dass es deine letzte Station war. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Johannes Ostfalk.
Danke dir fürs sehr nette Interview. Ich habe mich gefreut, dass ich dabei sein durfte.
Wenn ihr euch mal anschauen wollt, was der Johannes sonst so macht, dann schaut gerne auf seinem Instagram-Account vorbei. Johannes Ostfalk. Abonniert diesen Podcast gerne, hilft uns natürlich immer weiter. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Folge wieder hier. Bis dahin, bleibt gesund.
Bergmomente bei Lowa. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.